Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir begrüßen Sie beim Verkündigungsprogramm der Bibelgemeinde Berlin. Vers für Vers legen wir Ihnen das lebendige Wort Gottes aus. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse an unserem Audiomaterial und wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören und Nachdenken.
Ja, lasst uns unsere Bibeln aufschlagen, zu Beginn in der Offenbarung des Johannes. Und zwar Offenbarung Kapitel 2. Kapitel 2, ich lese ab Vers 1. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein Ausharren, und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel, und sind es nicht. Und du hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast Ausharren, und meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Bis hierher. Ich habe diese Stelle ausgesucht als kleine Einstimmung, als kleine Einleitung für unser Thema, das wir heute beginnen werden. Wir haben uns die letzten beiden Male mit der Wichtigkeit der Unterscheidung der Geister befasst, in 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Ihr könnt euch sicher noch daran erinnern. Und gesehen, wie wichtig es ist, dass wir zwischen Irrtum und Wahrheit unterscheiden. Und wie wir gesehen haben, ist diese Eigenschaft eine überaus wichtige und überaus unverzichtbare Angelegenheit. Jedoch können wir als Gemeinde auch sehr orthodox und genau sein in unserer Lehre, auch können wir sehr gut darin sein, Wahrheit und Irrtum auseinanderzuhalten, und es kann uns trotz all den guten Tugenden etwas ganz Entscheidendes fehlen, die Liebe. Und das haben wir jetzt gesehen hier auch in Offenbarung 2, ein solches Beispiel einer solchen Gemeinde, die das Böse nicht ertragen kann, die die Irrlehrer entdeckt, entlarvt, bloßgestellt hat, die gearbeitet hat in der Wahrheit, aber sie hat die erste Liebe verlassen. Und hier geht es natürlich auch insbesondere um die Bruderliebe im 1. Johannesbrief und natürlich auch die Liebe zum Herrn selbst. Johannes kommt nun mit dem Thema Liebe, das er in Kapitel 2, die Verse 7 bis 11 und auch Kapitel 3, die Verse 11 bis 24 in seinem 1. Johannesbrief angesprochen hat, zu Ende. Nachdem er diese Thematik unter dem Hauptaspekt Gott ist Licht, also Kapitel 1, Vers 5, angesprochen hat und deutlich aufgezeigt hat, dass wer behauptet, ein Leben im Licht der Heiligkeit Gottes zu führen, auch von der Bruderliebe geprägt sein muss. Das heißt, wenn das Licht der Heiligkeit und Wahrheit Gottes in unser Leben kommt, dann werden wir unsere Geschwister lieben. Das war in Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. Tun wir das nicht, sind wir nicht Besitzer des ewigen Lebens, wir sind nicht errettet. In Kapitel 3, die Verse 11 bis 24, haben wir auch angeschaut zusammen, spricht Johannes dieses Thema nochmal an. Und diesmal aber unter dem Hauptaspekt, Gott ist Gerechtigkeit. Ihr könnt euch erinnern, Kapitel 2, Vers 29, wechselt er sein Hauptthema von Gott ist Licht zu Gott ist Gerechtigkeit. Schlüsselvers war im Kapitel 3, Vers 10, wo es heißt, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Dass wir also daran erkennen, ob wir Kinder Gottes sind oder Kinder des Teufels, wenn wir Liebe haben oder unsere Brüder, Schwestern lieben. Den Abschnitt, den Johannes nun in Kapitel 4, Vers 7 beginnt und der sich bis Kapitel 5, Vers 5 durchzieht, ist ein längerer Abschnitt, setzt die Liebe Gottes nun zum Hauptthema. Gott ist also nicht nur Licht, also Heiligkeit und Wahrheit oder auch Gerechtigkeit, das bedeutet, sein Wesen ist, denkt und tut immer das, was richtig ist, sondern er ist auch Liebe. In diesem längeren Abschnitt bringt Johannes das Thema der Liebe Gottes und ihre Auswirkungen auf unser Leben zu seinem absoluten Höhepunkt. Das Wort Liebe kommt x-mal vor in diesem Abschnitt. Ihr könnt das mal zu Hause machen. Als kleine Übung ab Kapitel 4, Vers 7 könnt ihr mal anstreichen, wo überall das Wort Liebe vorkommt. Und man kann diesen längeren Abschnitt thematisch in drei kleinere Teile unterteilen. Das ist jetzt noch nicht das heutige Predigtthema. Ich möchte es erstmal so ein bisschen an diesen großen Abschnitt heranführen und euch erstmal das große Bild zeigen, bevor wir dann mehr ins Detail gehen. Also es geht jetzt nur darum, einen Überblick zu bekommen, was sich jetzt oder wo Johannes gedanklich hingeht in Kapitel 4, Vers 7 bis Kapitel 5, Vers 5. Das Erste, was wir sehen, was er anspricht in den Versen 7 bis 12, ist die Verpflichtung zur Liebe. Dieser Abschnitt zeigt uns die Verpflichtung, die wir als Christen haben, einander zu lieben. Es scheint zunächst im Abschnitt aus Kapitel 3, 11 bis 24 zu erinnern. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, ein Kind Gottes ist von einem gewohnheitsmäßigen Muster der Liebe geprägt, war das Thema da, oder auch sieben Gründe, warum ein Christ lieben sollte. Und in gewisser Weise tut es das auch. Aber in 3, Vers 11 bis 24 geht Johannes vielmehr auf die Erkennungsmerkmale oder auch Unterscheidung ein zwischen Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Also die Liebe, die Bruderliebe ist da ein Unterscheidungsmerkmal in erster Linie. In diesem Abschnitt hier, in Vers 7 bis 12 in Kapitel 4, kommt er nun vom Erkennen zum praktischen Tun. Also deshalb sage ich Verpflichtung. Es ist unsere Verpflichtung, aneinander uns zu lieben, weil wir eben Kinder Gottes sind. Und zwar Kinder des Gottes, der in seinem Wesen Liebe ist. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir Vers 7 anschauen, Geliebte, lasst uns einander lieben. Oder auch Vers 8 und Vers 12. Vor allem natürlich auch im Vers 11, wo es heißt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es schuldig, einander zu lieben. Also hier die Aufforderung dann, aufgrund dessen, was Gott ist und was er getan hat. Und das werden wir heute zusammen anschauen. Und dann geht es weiter, in Versen 13 bis 19 entfaltet er das Thema weiter Richtung Gewissheit. Nun geht es darum zu sehen, welche Gewissheit daraus erwächst, wenn wir diese Liebe in unserem Leben praktisch umsetzen. Wir sehen das beispielsweise in Vers 13a, also am Anfang. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben. Oder auch, wenn wir ein bisschen weiter gehen, zum Beispiel zu Vers 17, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Oder Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe. Es gibt eine Gewissheit in unserem Leben. Eine Gewissheit hinblickend auf das Gericht. Und das Letzte, was er da noch behandelt, ist, wovon man die Liebe nicht trennen kann. Das ist Vers 20 bis Kapitel 5, Vers 5. In diesem letzten Abschnitt der Trilogie, und wir müssen dreiteilen müssen, dieser Abschnitt ist sonst zu lang für einen Sonntagmorgen, geht es darum, rückblickend auf die anderen Tugenden, wie zum Beispiel Glauben, Gehorsam, zu zeigen, dass die Liebe von diesen anderen Eigenschaften nicht zu trennen ist. Es ist, als wolle Johannes wirklich sehr deutlich machen, dass dieses Thema Liebe in seiner untrennbaren Verbindung zu den anderen christlichen Tugenden, die er zuvor angesprochen hat, ebenfalls Bruderliebe, aber auch Glauben oder Gehorsam, wirklich klar verstanden wird. Man kann die Liebe zu Gott nicht von der Liebe zum Bruder trennen, Vers 20 bis 21. Oder man kann die Liebe zu Gott nicht vom Glauben trennen, 5 Vers 1. Oder auch nicht vom Gehorsam, Vers 2 und 3 im Kapitel 5. Ihr seht das schon. Es ist wie ein Netz von verschiedenen Tugenden, die wiederum zusammenfinden im Wesen Gottes. Oder wie mehrere Seiten einer Medaille, die in Gottes Wesen, seiner Heiligkeit, Wahrheit und völligen Reinheit zusammenfinden. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. Und das macht Johannes immer wieder deutlich, indem er die Themen auch wiederholt. So wie eine Spirale. Er kommt immer wieder auf ähnliche Themen zu sprechen und entfaltet die auch weiter. Und ich möchte heute mit euch zusammen den ersten Teil dieser Trilogie, diesen Dreiteilers, betrachten. Und das ist eben, wie gesagt, unsere Verpflichtung zur Liebe. Wir haben, wie gesagt, in Kapitel 3, 11 bis 24 sieben Gründe gesehen, warum ein Christ von einem dauernden Muster von Liebe geprägt sein muss. Dabei ging es vor allem darum, seine Identität festzustellen, ob er ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Kapitel 3, Vers 10. In dem heutigen Abschnitt geht es vielmehr darum, die grundlegenden Motivationsgründe zu erkennen. Warum wir einander lieben sollen. Warum? Und deshalb spreche ich im Zusammenhang dieses Abschnitts, also jetzt 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12, von unserer Verpflichtung zu lieben. Oder auch, und dies ist jetzt mein Predigtthema für heute, für diejenigen, die mitschreiben wollen, drei Gründe, warum wir verpflichtet sind, einander zu lieben. Also drei Gründe, warum wir verpflichtet sind, einander zu lieben. Und diese drei Gründe sind wie folgt. Ich nenne sie jetzt erstmal, aber ihr könnt dann noch mitschreiben, wenn wir durchgehen. Ist ganz einfach. Weil Gott im Wesen Liebe ist, Verse 7 und 8. Weil Gott uns geliebt hat, Vers 9 bis 11, Entschuldigung. Und weil Gott in uns bleibt, Vers 12. Aber lasst uns jetzt den Text einmal gemeinsam lesen. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, Vers 12 ist das, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Um es erstmal ganz einfach auf den Punkt zu bringen, warum sollen wir einander lieben? Das ist das, was er im Wesentlichen hier sagt in diesem Text. Weil Gott Liebe ist, sollen wir lieben. Weil er uns geliebt hat, sollen wir lieben. Und weil er in uns bleibt und wirkt natürlich, sollen wir auch lieben. Und machen ihn dadurch für andere Menschen sichtbar. Das ist das, was ich jetzt eigentlich heute sagen will, in einer längeren Form natürlich, aber das ist im Grunde genommen das, was auch Johannes hier zum Ausdruck bringt. Aber lasst mich zuvor noch ein bisschen Hintergrundinformationen wiederholen, damit wir auch so ein bisschen in den Hintergrund des 1. Johannesbriefes reinfinden. Es waren nicht nur die Irrtümer der gnostischen Irrlehrer, ihr könnt euch sicherlich noch erinnern, die Gemeinden des ersten Jahrhunderts wurden von diesen Gnostikern, von diesen griechischen philosophischen Irrlehrern überschwemmt. Diese gnostischen Irrlehrer, nicht nur die Irrtümer, stellten eine Gefahr dar für diese Gemeinden, an die Johannes seinen Brief schrieb. Nein, sondern auch Stolz, Lieblosigkeit und mangelnde Barmherzigkeit, die schließlich zu einer Form von intellektueller Kälte führte, machte ihm Sorgen offensichtlich. Die Gnostiker sahen sich nämlich als eine Art von Elite, einer besonderen Form von Erkenntnis, etwas Höheres, ja. Sie hatten vielleicht ein neues, modernes, besseres Evangelium. Sie fanden Christus außerhalb der apostolischen Lehre, außerhalb der Heiligen Schrift, welche die einzig wahre Quelle ist, um Christus zu erkennen. Sie verkündigten daher einen falschen Christus, der nicht zum Beispiel nicht wahrhaft Mensch war, nicht wahrhaft im Fleisch gekommen war oder sein sollte, 4 Vers 2, oder auch einen Christus, der sich nicht als Sühneopfer hingegeben hatte, Kapitel 2, Vers 2. Sie vertreten womöglich auch das wahre Verständnis von Liebe. In Kapitel 3, Vers 18 sehen wir, dass er sie ermahnt und sagt, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, nicht nur schöne Worte machen, sondern auch in Tat und Wahrheit. Oder auch in Kapitel 5, Vers 3 ermahnt er sie nochmal, da kommen wir noch dazu, Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Also sie hatten ein falsches Verständnis, womöglich auch von der Liebe. Sie sagten vielleicht, ähnlich wie das heute auch oft der Fall ist, Gott liebt mich, ich bin unter Gnade, deshalb muss ich doch nicht dem Gesetz gehorchen. Und überhaupt hat doch das, was ich in meinem Körper tue, keinen Einfluss auf meinen Geist. Sie haben Geist und Materie stark getrennt, die Gnostiker. Gott kann doch nicht so grausam sein, dass er ein blutiges Opfer verlangt. Er ist doch ein liebender Gott. Und vielleicht so ähnlich haben sich ihre Argumente angehört. Dabei ist der Gehorsam gegenüber den Geboten der wahre Ausdruck von Liebe. Eben Kapitel 5, Vers 3 zum Beispiel. Oder auch gerade im Sühnewerk Jesu Christi kommt die Liebe Gottes zu ihrem höchsten Ausdruck. Wir finden darin das wahre Verständnis, was es bedeutet, wirklich zu lieben. Immer noch ruft uns Johannes zurück zu den Grundlagen des wahren historischen Christentums. Er muss dabei nicht nur unser Verständnis von Wahrheit und Irrtum schärfen, das hat er bereits getan, unser Unterscheidungsvermögen, um unterscheiden zu können, aus welchem Geist der menschliche Geist eines Propheten oder eines Lehrers und Verkündigers spricht, Kapitel 4, 1 bis 6, sondern auch, ob wir verstanden haben, was Gottes Liebe gegenüber uns bedeutet und in welche Verpflichtung wir dadurch gestellt werden, wenn wir erkennen, dass er uns zuerst geliebt hat. Kapitel 4, Vers 19. Deshalb gibt uns Johannes nun in diesem Abschnitt drei Gründe, warum wir verpflichtet sind, einander zu lieben. Weil Gott im Wesen Liebe ist, weil Gott uns geliebt hat und weil Gott in uns bleibt. Lasst uns nun diese drei Gründe im Einzelnen betrachten. Der erste Grund, weil Gott im Wesen Liebe ist. Weil Gott im Wesen Liebe ist. Vers 7 und 8. Da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Diese erste Aussage oder erste Begründung hier gründet sich auf das Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Deshalb kommt die Liebe von ihm und wird in jedem sichtbar, der von ihm geboren ist. Ganz logisch. Wer diese Liebe nicht in seinem Leben zeigt, ist nicht wiedergeboren und erkennt Gott nicht, um es in den Worten von Johannes zu sagen. Tatsächlich kann man die griechische Konstruktion hier anstatt mit lasst uns lieben, auch mit wir lieben uns oder so ähnlich übersetzen. Das ist eine sehr interessante Form. Ich habe das mal ein bisschen nachgeschaut in einem Grammatiklehrbuch. Ich bin ja noch kein Griechisch-Scholar hier. Und da heißt es, diese Form wird benutzt in der ersten Person Plural, also erste Person Mehrzahl, wenn der Sprecher andere ermahnen will, sich in einer bestimmten Handlung, die er tut, ihm anzuschließen. Also er tut es und die anderen sollen sich ihm anschließen. Oder der Ausleger Eric Kress schreibt dazu Folgendes, eine gute Übersetzung wäre, Zitat, Geliebte, wir lieben einander gewohnheitsmäßig, weil die Liebe von Gott kommt. Und jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wir werden also nicht aus Gott geboren, wenn wir lieben. Das wäre Werksgerechtigkeit. Sondern, wenn wir lieben, beweisen wir dadurch, dass wir aus Gott geboren sind. Ähnlich mit der Gerechtigkeit, haben wir auch schon gesehen, 2 Vers 29. Aus Gott bedeutet, dass diese Liebe ihren Ursprung in Gott hat. Aus Gott geboren bedeutet hier wiederum seinen Ursprung in etwas zu haben und spricht eindeutig von unserer Wiedergeburt, von unserer Errettung. Das Wort für erkennen, das hier auch wiederholt im 1. Johannesbrief verwendet wird, ginosko, mit dem Johannes ebenfalls immer wieder die intime Beziehung eines wahrhaftigen Gläubigen zu seinem Herrn beschreibt. Zum Beispiel in Kapitel 2, Verse 3 bis 5 kommt das zur Anwendung. Wenn wir also lieben, beweisen wir dadurch, dass wir zu Gott eine wahre, rettende Beziehung haben. Das haben wir auch in Kapitel 3 schon gesehen. Und um diesen Punkt nun deutlich zu machen, schreibt Johannes weiter in Vers 8, damit wir ihn auf keinen Fall falsch verstehen, nämlich negativ: Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Und hier auch wieder Ginosko, erkannt in einer intimen Art und Weise. Wer nicht in dieser Liebe lebt, der ist ganz einfach kein Christ, sagt er. Aber warum? Warum das? Nun, der Grund steht ganz am Ende von Vers 8. Schaut euch das mal an, es ist eine der monumentalsten Aussagen über Gott. Es ist ein ganz einfacher Satz. Es heißt, denn, Begründung, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Er liebt nicht nur, es ist nicht nur eine Handlung oder er ist liebend, ein Attribut oder eine Eigenschaft von ihm. Nein, er ist die Liebe. Sein Wesen ist durch und durch Liebe. Er definiert Liebe. Alles, was er tut, ist Liebe. Diese Aussage, Gott ist Liebe, wird aber leider auch oft falsch verstanden. Und moderne und liberale Theologen, einige Sekten sowie auch Anhänger der ökumenischen Bewegung missbrauchen diese Aussage oft, um ihre Irrtümer zu belegen. Und deshalb möchte ich jetzt ein bisschen darauf eingehen, erstmal, was diese Aussage nicht bedeutet. Was bedeutet es nicht? Erstens bedeutet sie nicht, dass man diese Aussage auch umdrehen kann. Liebe ist Gott. Gott somit zu einem unpersönlichen Prinzip der Liebe zu degradieren, einer positiven Kraft, die in unserem Kosmos wirkt, oder die Selbstorganisationsdynamik des Kosmos, oder wie es auch genannt wird von Esoterikern. Er ist eine Person. Er hat Wille, Gefühl und Verstand. Das bezeugen uns viele andere Stellen der Schrift. Hiob 38 bis 40 kann man dazu lesen, Epheser 4, Vers 30 und so weiter. Der Zusammenhang macht deutlich, dass Johannes hier eine völlig andere Absicht verfolgt. Er will die Liebe als Motivator, als Begründung, als Motiv oder als Auswirkung in unserem Leben, eben als Verpflichtung darstellen. Das ist das Erste, man kann sich umdrehen. Zweitens bedeutet es nicht, dass Gott mit allem, was in unserer Gesellschaft mit Liebe bezeichnet wird, in Verbindung steht. Das ist ganz wichtig. Viele Gefühlsregungen, Romantik, Erotik und auch die sexuelle Zügellosigkeit von heute lässt sich auf keinen Fall durch diese Aussage entweder in Verbindung bringen oder legitimieren. Auch hier zeigt der Zusammenhang, dass wir den Text damit Gewalt antun. Das ist das Zweite. Drittens soll diese Aussage, das ist ganz wichtig, keineswegs eine Definition von Gott liefern, noch eine Zusammenfassung seiner Eigenschaften. Es ist nicht einfach, Gott ist Liebe und sonst nichts. Die Liebe Gottes schmälert oder annulliert in keiner Weise Gottes andere Eigenschaften. Und das ist ja auch gerade das, was Johannes in seinem ersten Johannesbrief vermitteln will. Was hat er gesagt vorher? Er hat nicht nur gesagt, Gott ist Liebe, er hat auch gesagt, Gott ist Licht. Kapitel 1, Vers 5. Das bedeutet, er ist heilig, er ist wahrhaftig, er ist auch gerecht. Kapitel 2, Vers 29. Er ist aber auch allgegenwärtig, allwissend, souverän, ja und sogar zornig. Auch das ist kein Widerspruch zu seiner Liebe. Wenn wir es wagen, nur eine dieser Eigenschaften Gottes auszublenden oder gegen eine andere auszuspielen, dann haben wir nicht mehr den Gott der Bibel vor Augen. Das muss uns bewusst sein. Johannes kommt daher auch erst jetzt im Kapitel 4 sehr ausführlich auf dieses Thema Liebe zu sprechen, weil man vorher die anderen Themen, die er anspricht, erstmal verstehen muss. Er arbeitet sich schrittweise dadurch, um wirklich ein klares Verständnis zu geben, was und wie wir das verstehen sollen. Gottes Liebe ist eng mit seiner Heiligkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit verknüpft. Ohne diese anderen Eigenschaften können wir die Liebe, die uns hier beschrieben wird, nicht mal richtig verstehen. Wie ich bereits sagte, will uns Johannes hier einfach nur deutlich machen, dass der Gott, mit dem wir bekennen, Gemeinschaft zu haben als Christen, der Gott ist, der in seinem tiefsten Wesen Liebe ist. Der Kommentator Boyce schreibt dazu, es, also das Statement, Gott ist Liebe, sieht die Liebe Gottes nicht bloß als eine Gabe oder ein Attribut, eine Eigenschaft Gottes, sondern in seinem tiefsten Sinn als Gottes eigenes Wesen. Das gilt auch für alle anderen Eigenschaften. John MacArthur schreibt dazu, Gott ist in seinem Wesen Liebe und deshalb definiert er, was Liebe ist. Es bestimmt ihn nicht. Er sagt, was Liebe ist. Er wird nicht bestimmt von dem Prinzip der Liebe. Es ist wie mit der Gerechtigkeit. Die Liebe wird dadurch definiert, was Gott denkt und tut. Genau gleich wie bei der Gerechtigkeit. Alles, was nicht dem entspricht, was Gott tut, denkt oder fühlt, ist keine wahre Liebe. Es ist nicht so, dass Gott zu einer Handlung sagt, dies ist jetzt eine Handlung der Liebe und dadurch wird sie zu einer. Nein. Alles, was er tut, ist eine Handlung seiner Liebe. Und wir müssen uns nach seinem Muster orientieren, sein Wesen. Deshalb ist das auch hier die Begründung. Und das Interessante dabei ist, selbst sein Zorn, sein Gericht, seine souveräne Erwählung von Sündern, beziehungsweise auch das Übergehen oder Vorbeigehen an Sündern, sind Handlungen und Ausdruck auch seiner Liebe. Das hat auch damit zu tun. Das scheint uns vielleicht jetzt etwas paradox zu klingen, das weiß ich. Aber, und das, da möchte ich jetzt einfach auch weiter darauf eingehen, wenn wir jetzt weiter auf diesen Text gehen, wie ich schon sagte, genau da, wo Gottes Gericht sichtbar wird, deutlich sichtbar wird, wird auch seine Liebe und seine Gnade am deutlichsten. Und lasst uns deshalb zu unserem nächsten Punkt kommen, weil das ist jetzt eine gute Überleitung. Als wahre Christen haben wir also die Verpflichtung zu lieben, weil Gott in seinem Wesen Liebe ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist jetzt, weil Gott uns geliebt hat. Das ist die Verse 9 bis 11. Weil Gott uns geliebt hat. Da heißt es in Kapitel 4, die Verse 9 bis 11. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Die Liebe, die Gott in seinem Wesen nach ist, führte zu der größten Liebeshandlung der Weltgeschichte, dem Sühneopfer Jesu Christi. Und Johannes stellt uns hier gleich zwei Aspekte dieser Handlung vor. Das sind jetzt Unterpunkte für die, die mitschreiben wollen. Also, weil Gott uns geliebt hat. Und jetzt kommen zwei Teilaspekte. Der erste ist, er hat sich geoffenbart, Vers 9. Und der zweite ist, er hat für Sünde gesühnt oder Sühnung erwirkt. Also erstens mal, wie hat er uns geliebt? Er hat sich geoffenbart, Vers 9. Was lesen wir in Vers 9? Da heißt es, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Seine Liebe wurde bekannt gemacht oder auch manifestiert, öffentlich zur Schau gestellt. Das ist das, was das griechische Verb hier zum Ausdruck bringen will. Manche sagen auch erscheinen oder erschienen, manche Übersetzungen. Beachten wir, dass die Liebe Gottes natürlich nicht ihren Anfang damit fand, mit Christi Sühnewerk, aber sie fand ihren höchsten Ausdruck. Wie es ein Kommentator so schön ausdrückt, Jesus Christus ist die hervorstechendste Manifestation der Liebe Gottes. In Johannes, also Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 14, lesen wir, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Auch Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Oder auch Hebräer 1, Vers 3, dieser, das ist Christus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens, was ja auch Liebe ist. Es ist immer wieder wichtig zu verstehen, wer wir als Menschen sind. Erstmal, um die Liebe zu verstehen, die Gott uns hat. Dass der Mensch von sich aus keine Erkenntnis Gottes haben kann. Nicht in dem Umfang, dass er errettet werden kann. Es sei denn, Gott offenbart sich ihm. 1. Korinther 2, Vers 14, können wir das nachlesen. Gott hat dem Menschen seine Liebe dadurch bekannt gemacht, heißt es hier in unserem Text, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Also nicht nur das Sterben, sondern auch überhaupt das Senden, das Kommen, das Offenbaren, dass wir das überhaupt erkennen durften. Er hat seinen eingeborenen, das bedeutet seinen einzigartigen oder einzige seiner Art Sohn in die Welt gesandt. Das Wort eingeboren hat schon zu viel Streitigkeiten geführt. Es bedeutet garantiert nicht, dass Jesus ein Geschöpf ist und einmal geboren wurde. Es deutet vielmehr darauf hin, dass er die Vorrangstellung eines erstgeborenen Sohnes einnimmt. Er ist der eine und der einzige seiner Art, der den Vorrang hat in allem und vor allen. Welt bedeutet hier ausnahmsweise mal nicht das böse Weltsystem, sondern die Schöpfung im Generellen, das macht der Zusammenhang deutlich. Er kam nämlich wohin? In unser Existenzbereich. Er hat sich so geoffenbart, er wurde nahbar für uns. Ja, in Christus sehen wir Gott hier für uns als Menschen auf dieser Welt leben, lieben und letztendlich auch sterben. Er wird erkennbar, erfahrbar. Das hat Johannes auch immer wieder deutlich gemacht in seinem Brief. Aber warum kam er denn? Und der Grund dafür finden wir am Ende des Verses, heißt es, damit wir durch ihn leben sollen. Das Wort Leben, das Wort Zoe, das oft für geistliches Leben verwendet wird im Griechischen. Christus ist gesandt worden, um was zu tun? Geistlich tote Sünder zum Leben zu erwecken. Das hat er zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 14 schon angesprochen, im selben Brief. Da heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Oder auch in Epheser 2, Vers 1 bis 10 können wir das nachlesen, wie wir geistlich tot waren und Christus uns lebendig gemacht hat. Der Kommentator Hiebert bemerkt hier, die Aussage hier impliziert, dass diejenigen, zu denen der Sohn gesandt wurde, geistlich tot waren. Aber er kam, um ihnen Leben zu geben. Ist logisch, ne? Man muss niemandem Leben geben, der Leben hat, sondern nur einem Toten muss man Leben geben. Das griechische Verb für senden, interessanterweise apostello, von wo wir auch den Ausdruck Apostel haben, bedeutet ein Senden mit Autorität, mit einem bestimmten Auftrag. Er hatte einen Auftrag, eine Mission. Und was war dieser Auftrag? Die Erlösung der Erwählten. Die Erlösung der Erwählten. Leider denken wir oft in unserer humanistischen Gesellschaft oder unserem humanistischen Denken, dass die Errettung der Menschen Gottes einziges, höchstes Ziel war. Ja, das wird uns heute oft so gesagt. Es ist ein Aspekt davon, aber es ist nicht das einzige Ziel. Es ist wichtig zu verstehen. Ich will das nicht irgendwie runtermachen oder abwerten, aber wir müssen das verstehen. Die Liebe Gottes oder die Liebe, die in der Errettung von Sündern zum Ausdruck kommt, ist die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Wir stehen nicht im Zentrum hier. Ich möchte, dass wir das wirklich mal ein bisschen ausweiten hier, dieses Thema. Wie sollen wir das verstehen? Wie ist das gemeint? Nun, wir müssen etwas zurückgehen. Es ist der Ratschluss, der vor Grundlegung der Welt gefasst wurde, dass der Vater seinem Sohn eine Braut schenken würde. Ja, sehen wir auch die Hochzeit des Lammes zum Beispiel, Offenbarung 19. Wie tut er das? Dazu erwählt er sich aus einer Masse von Sündern eine Gruppe von Menschen, die ihn in Ewigkeit anbeten und loben werden. Es geht nicht in erster Linie um uns, sondern um die Liebe, die Gott der Vater zu seinem Sohn hat. Und wir sind einfach Mitteilhaber. Nutznießer, könnte man auch sagen. Mitteilhaber sind wir. Durch die Errettung dieser Gruppe von Erwählten bringt er diese Liebe zum Ausdruck. Johannes 17, Vers 24, ein interessanter Vers. Hier heißt es, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Es geht weit zurück. Dieses Sühnewerk. Ich hoffe, wir können einfach diese Tiefe und Breite sehen, wie groß das ist, wie tief das ist. Und deshalb hat Paulus auch davon geschwärmt. Und wir dürfen hier Teilhaber sein. Aber das ist noch nicht alles. Das war der Anfang hier. Vor Grundlegung der Welt hat es angefangen. Aber jetzt geht's weiter, und das ist der zweite Aspekt. Er hat Sühnung für Sünder erwirkt. Das ist Vers 10 und 11. Wir lesen das nochmal, da heißt es, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Der Kommentator Burtick sagt ganz einfach dazu, Liebe hat ihren Ursprung nicht im Menschen. Es heißt hier deutlich, darin besteht die Liebe. Worin besteht sie? Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Fakt ist, dass in der Erlösung nichts, aber auch gar nichts von uns Menschen kommen kann. Weder die Buße, noch der Glaube, noch die Entscheidung, wie es manche heute meinen, und auch die Liebe nicht. Kommt nicht von uns. Gott hat sich für uns entschieden, nicht wir für ihn. Johannes 15, 16. Ich habe euch erwählt. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er ein vollkommenes Opfer, eine vollkommene Genugtuung seines gerechten Zorns erwirkt hat, indem er sich selbst opferte. Hier heißt es im Vers 10 am Ende, und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Die Sühne, was nichts anderes als einfach die Genugtuung des gerechten Zornes Gottes ist, ist vollkommen und wurde für die vollkommen bezahlt, die erwählt sind und errettet werden. Das ist eine vollkommene Sühne. Paulus bringt das in Römer 8, 29 bis 30 wunderbar zum Ausdruck und dürft es mal gerne zusammen aufschlagen, das ist ein wichtiger Vers. Römer 8, Vers 29 bis 30. Römer 8, 29 bis 30. Da heißt es, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wer ist hier nun aktiv? Ist es der Mensch? Nein, es ist Gott allein, der hier aktiv ist. Christus hat ein vollkommenes Sühneopfer erwirkt. Nicht nur potenziell, ja, für jeden Menschen. So dass es erst durch den Willen des Sünders aktiviert werden muss. Nein, nein. Das ist ein falsches Verständnis davon. Er hat für diejenigen vollkommen bezahlt, für immer bezahlt, und die werden auch bei ihm im Himmel sein. Es ist vollkommen, es ist vollbracht. Warum sage ich das alles? Warum ist es so wichtig zu verstehen? In diesem perfekten, vollkommenen Werk der Genugtuung findet die Liebe Gottes ihren höchsten Ausdruck. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, dass da, wo Gottes Gericht am meisten sichtbar wird, auch Gottes Gnade ihren höchsten Ausdruck findet und seine Liebe. Ja? Und dazu möchte ich jetzt einen Abschnitt aus einem Buch zitieren, das ist ein etwas längeres Zitat, aber es doch bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt. Ich lese euch das vor. Dieses Thema, das Sühneopfer, die Sühnung für Sünden, darum geht es hier. Das ist das eigentliche Herzstück des Evangeliums. Die frohe Botschaft lautet nicht, dass Gott bereit ist, über Sünde hinwegzusehen und Sündern zu vergeben. Dann würde Gott Kompromisse mit seiner Heiligkeit machen. Dann würden seine gerechten Forderungen nicht erfüllt. Dann würde wahre Gerechtigkeit mit Füßen getreten. Außerdem wäre das auf Seiten Gottes keine Liebe, sondern Gleichgültigkeit. Die wirkliche frohe Botschaft ist, dass Gott durch das Opfer seines Sohnes selbst den Preis für die Sünde bezahlt hat. Er hat die Initiative ergriffen. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Hier kommt dieser Vers. Er reagierte nicht auf irgendetwas in Sündern, was sie seiner Gnade würdig macht. Im Gegenteil, seine Liebe ist für sündige Menschen ganz und gar unverdient. Die Sünder, für die Christus starb, verdienten nichts anderes als seinen Zorn. So schrieb Paulus, Christus ist für Gottlose gestorben, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Römer 5, Vers 6 bis 8 haben wir schon gelesen. Weil Gott gerecht ist und auch Liebe, muss er Sünde bestrafen. Es wäre lieblos, es wäre ungerecht, wenn Sünde nicht bestraft würde. Ja? Er muss Sünde bestrafen. Er kann Schuld nicht einfach annullieren und die Gerechtigkeit außer Acht lassen. Aber der Tod Jesu hat völlige Genüge getan im Hinblick auf Gottes Gerechtigkeit und seinen heiligen Hass gegen die Sünde. Manche schrecken vor dem Gedanken zurück, dass ein unschuldiges Opfer Sühne für schuldige Sünde leistet. Sie mögen lieber die Vorstellung, dass Menschen für ihre Sünden selber zahlen müssen. Aber wenn man diese Lehre der Stellvertretung wegnimmt, gibt es überhaupt kein Evangelium mehr. Wenn der Tod Jesu weniger als ein Schuldopfer für Sünder ist, dann könnte niemand jemals gerettet werden. Doch Jesu Tod am Kreuz ist der höchstmögliche Ausdruck der Liebe Gottes. Er, der Liebe ist, sandte seinen geliebten Sohn und ließ ihn als ein sündesühnendes Opfer sterben. Wenn das gegen ihren Sinn für Fairness geht, gut so. Das soll eine schockierende Tatsache sein. Das soll in Erstaunen versetzen. Das soll sie erschüttern. Denken Sie darüber nach und dann werden Sie eine Ahnung davon bekommen, welch enormen Preis Gott dafür zahlte, seine Liebe zu erweisen. Zitat Ende. Also wenn wir Gottes Liebe, die nirgendwo sonst so zum Ausdruck kommt, wie im Sühneopfer Jesu Christi verstanden haben, bleibt nur eine logische Konsequenz. Und diese logische Konsequenz, die finden wir wo? In Vers 11. Was heißt es hier? Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Die Menge-Übersetzung sagt hier, wir sind verpflichtet. Und das ist genau das, was Johannes zum Ausdruck bringen will. Wenn Gott uns durch Christus so sehr geliebt hat, das ist das, was die Menge-Übersetzung hier sagt, so sehr, so, wie wir es jetzt gerade behandelt haben, diese ganze Thematik des Sühneopfers, so sehr, dann werden wir immer, immer Schuldner sein. Was meine ich damit? Nun, wir werden nie genug lieben können. Das geht gar nicht. Um das wettzumachen, was Christus an uns getan hat. Das ist unmöglich. Wir können nicht so lieben. Wir können nicht so viel lieben. Wir können das nie gut machen in dem Sinne. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir können uns darum bemühen, danach streben. Versteht ihr das? Der Kommentator D.A. Carson drückt es so aus. Die Hauptquelle unserer Liebe für andere ist die göttliche Liebe, die uns in Christi Sühnewerk gezeigt wurde. Christen sollten nicht lieben, weil alle Menschen, die ihnen begegnen, attraktiv sind, sondern weil die Liebe Gottes die Christen verändert hat, damit sie die Menschen lieben. Christen sollten lieben nicht aufgrund der Attraktivität der anderen Menschen, sondern weil sie als Christen das Wesen der Liebe besitzen und deshalb lieben. Oder wie Christus es selbst sagte, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, 36. Denkt an den Preis. Denkt an das Privileg, das wir haben. Wir sind Geliebte. Wir sind geliebte Kinder, vor Grundlegung der Welt Geliebte. Schon da war es fest. Und wir haben jetzt eine Verpflichtung. Und diese Verpflichtung, der sollten wir nachkommen. Wir sollten einander lieben, wie Christus es getan hat. Wir sollten danach streben. Ich weiß, wir sind nicht vollkommen und niemand ist vollkommen, aber wir sollen danach streben. Das sind also die Gründe, warum wir als Christen verpflichtet sind zu lieben. Erstens, weil Gott im Wesen Liebe ist, weil sein Wesen durch und durch Liebe ist. Das zweite ist, weil er uns geliebt hat, indem er sich geoffenbart hat, indem er überhaupt über sich Erkenntnis gegeben hat, verfügbar war, sich gezeigt hat und auch dann noch für uns gesühnt hat in einer vollkommenen, absoluten, abgeschlossenen Art und Weise, damit jeder, für den er bezahlt hat, auch errettet werden kann. Und nun wollen wir uns noch den dritten und letzten Punkt betrachten. Drittens, weil Gott in uns bleibt. Vers 12. Es kommt immer näher. Erst das Wesen Gottes, dann kommt das Werk Jesu Christi und jetzt in uns. Was heißt es hier in Vers 12? Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Ist nicht so einfach zu verstehen. Und dies ist auch wiederum einer der Verse, die sehr leicht falsch interpretiert werden können, wenn man nicht den Zusammenhang beachtet, hier des gesamten Abschnitts. Ich habe zum Beispiel von liberalen Interpretationen gehört, die besagen, dass wir hier sehen, dass wenn wir nur Liebe untereinander haben, dann ist Gott bei uns. Ja, einfach nur Liebe. Und dann ist Gott bei uns. Jeder, der liebt, hat Gott. So einfach ist das. Keine richtige Lehre oder vor allem dieses Blut- und Kreuzgerede da. Also einfach Liebe, das ist wichtig. So reden die Menschen zum Teil. Oder auch wenn wir lieben, dann bleibt Gott in uns. Und wenn wir das nicht tun, dann wird er uns wahrscheinlich verlassen. Ja. Nichts von dem ist wahr. Nichts von dem ist wahr. Lass uns genauer hinschauen in den Text. Was steht wirklich da? Hier heißt es, erstmal, niemand hat Gott jemals gesehen. Das ist die Frage, wie ist denn das jetzt zu verstehen? Nun, das griechische Wort für sehen hier ist interessanterweise ein anderes als zum Beispiel in Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 18. In Johannes 1, Vers 18 steht nämlich etwas Ähnliches. Da heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Nun, hier geht es um das simple Sehen, Erkennen. Ja? In unserem Vers 12, im 1. Johannesbrief, geht es vielmehr um eine sorgfältige, genaue Untersuchung, ein volles Maß an Sehen, Erkenntnis. Und in einer solchen Art und Weise ist es tatsächlich noch keinem Menschen möglich gewesen, Gott zu sehen. Er würde nämlich auf der Stelle sterben. Die Mengeübersetzung sagt an der Stelle auch, niemand hat Gott jemals mit Augen gesehen. Nun könnte natürlich jemand einwenden, was es aber dann bedeutet, dass wenn wir Jesus sehen, dass wir in Jesus den Vater sehen. Ja, Johannes 14, Vers 9. Was ist damit? Nun, es bedeutet, dass er uns eine Offenbarung über sich selbst gegeben hat. Das haben wir schon gesagt. Er hat sich geoffenbart. Eine Offenbarung, die wir sehen können und erfassen können. Er ist Mensch geworden. Er hat sich uns angepasst. Ja. Gott ist aber unsichtbar. Er ist Geist, heißt es in Johannes 4, Vers 24. Aber durch Christus wurde er eben nahbar, erlebbar, eben manifestiert. Aber natürlich niemals in seiner vollen Herrlichkeit. Ja. Und das ist auch das, was Johannes vermitteln will in seinem gesamten Brief. Das fängt schon ganz am Anfang an. Wir haben gesehen, wir verkündigen euch, wir haben es mit unseren Händen betastet, wir haben das Wort des Lebens erlebt, hier vor unseren Augen. Aber niemals wurde er in seiner vollen Herrlichkeit für jemanden sichtbar. Auch wenn Christus uns den Vater gezeigt hat, wenn Gott in dieser Art und Weise für uns sichtbar wurde, hat doch nie jemand Gott in seiner vollen und ganzen Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht gesehen. Selbst das, was Mose am Sinai sah, 2. Mose 33, oder auch Jesaja im Tempel, was wir heute gehört haben, Kapitel 6, das waren sogenannte Theophanien, sichtbare Manifestationen Gottes, aber sicher niemals die volle Bandbreite seiner Herrlichkeit. Und das ist das, was Johannes hier meint. Auch die Vision des Johannes in der Offenbarung oder auch die Verklärung Jesu gehen in diese Kategorie. Auch war es womöglich so, dass die gnostischen Irrlehrer, die Mystiker behauptet haben, sie haben in ihren ekstatischen Visionen in dieser Art und Weise Gott gesehen. Wir haben diese Erkenntnis. Ich habe Christus gesehen gestern, ja, und er hat mir Folgendes gesagt. Solche Behauptungen sind sofort zu verwerfen. In 1. Timotheus 1, Vers 17 heißt es deutlich, aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren und allein Weisen, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Aber was will er denn sonst jetzt sagen hier, Johannes? Worum geht es ihm wirklich? Dieser unbeschreibliche, herrliche Gott, der nie ein menschliches Auge in seiner vollen Herrlichkeit zu Gesicht bekommen hat, der wohnt nun in uns. Das ist das Wunderbare. Es heißt hier nun weiter, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Das Wenn ist hier nicht als Kondition oder als Bedingung zu verstehen, sondern als Indikator. Es zeigt etwas an. Nun, was meine ich damit? Was zeigt es an? Ganz einfach, wenn wir ein bisschen zurückgehen, in Vers 7 und 8 heißt es, Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wenn jemand diese selbstlose Liebe, die in Christus sichtbar wurde, die in Gottes ureigenes Wesen verwurzelt ist, in seinem Leben auslebt, dann ist das ein klarer Beweis für seine Wiedergeburt. Nicht die Bedingung, um wiedergeboren zu werden, sondern es ist der Beweis dafür. Der Satz ist also so zu verstehen: Wenn wir lieben, beweisen wir, dass Gott in uns bleibt. Das Bleiben, hier dieses Verb, das Johannes oft benutzt, um die bleibende Beziehung eines wahren Kindes Gottes zu seinem geistlichen Vater zu beschreiben. Also auch das Bleiben heißt nicht, ja, es könnte sein, dass es nicht bleibt, sondern das Bleiben heißt seine bleibende Qualität. Es ist ewiges Leben. Wir haben ewiges Leben. Das bleibt. Ja. 2 Vers 10 heißt es, im Licht bleiben. Kapitel 2 Vers 14 heißt es, das Wort Gottes bleibt in uns. Oder in 2 Vers 17 heißt es, und wir bleiben in Ewigkeit. Also immer wieder dieses Bleiben, das ist so ein Thema von Johannes. Wenn wir nicht bleiben, beweisen wir nur, dass wir nie dazu gehört haben. 1. Johannes 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber was? Sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht von uns sind. Hier finden wir also den dritten Grund, warum wir als Christen verpflichtet sind, einander zu lieben. Weil Gott, der in seinem Wesen Liebe ist, durch seinen Heiligen Geist in uns bleibend Wohnung genommen hat. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes geworden, heißt es in 1. Korinther 6, Vers 19. Und dieser treibt uns nun innerlich an. Also es ist nicht nur das Gottes, dass wir Gottes Wesen studieren, dass wir Jesus Sühnewerk sehen, sondern der Heilige Geist motiviert uns von innen innerlich zu lieben. Was steht hier? In Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. In 2. Korinther 5, Vers 14 heißt es ganz schlicht und einfach, denn die Liebe des Christus drängt uns. Das Verb lieben deutet hier wiederum auf eine kontinuierliche, gewohnheitsmäßige Handlung hin, also eine wesensmäßige Handlung. Es ist mein neues Wesen, das liebt. Und wie oft im Johannesbrief geht es um diese Handlungen, die unser Leben grundsätzlich charakterisieren. Es geht nicht um Einzelheiten, wir alle sind mal zwischendurch lieblos. Das ist einfach so, wir sind immer noch im sündigen Fleisch. Aber grundsätzlich sollte uns die Liebe charakterisieren, sonst stimmt etwas nicht in unserem Leben. Aber dann heißt es hier auch noch Folgendes, und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Das bedeutet nicht, dass Gottes Liebe vollkommen gemacht wurde in irgendeiner Art und Weise, weil das ist sie ja bereits. Es bedeutet auch nicht, dass wir nun Gott vollkommen lieben. Wir wissen, dass das auch nicht der Fall ist. Das Wort für vollkommen ist dasselbe, das auch in 1. Johannes 2, Vers 5 bereits zur Anwendung kommt. Und es heißt, zum Ziel kommen, eine Mission oder einen Auftrag erfüllen. Gottes Liebe ist in uns zum Ziel ihrer Mission gekommen, wenn wir einander lieben. Ja? In gewissem Sinne wird dadurch Gottes Liebe auch erst für andere Menschen sichtbar. Gott ist unsichtbar, Christus ist nicht mehr hier auf der Welt, er hat uns seinen Heiligen Geist gesandt als Tröster, als Stellvertreter und er treibt uns an zu lieben. Und was sagt Jesus in Johannes 13, 34, da heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr, was? Liebe untereinander habt. Das wird sichtbar. Unsere Liebe ist also nicht nur untereinander, aufgrund des Wesens, es ist auch Zeugnis, es ist auch Evangelisation, es geht nach draußen. Das sind also die drei Gründe, warum wir als Christen verpflichtet sind, einander zu lieben. Und wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Und ich möchte es nochmal ein bisschen zusammenfassen für euch. Es ist wirklich, ich weiß, es ziemlich viel war jetzt, thematisch. Wie sieht das praktisch aus? Nun, der erste Grund, wir haben gehört, wir lieben, weil Gott in seinem Wesen Liebe ist. Worum geht es hier? Johannes sagt, Gott ist Liebe. Sein Wesen, sein Denken, sein Handeln, er ist durch und durch Liebe. Wie sieht es bei uns aus? Widerspiegeln wir das Wesen unseres geistlichen Vaters? Wir sind von ihm geboren, heißt es. Wir gehören zu ihm, sind seine Kinder. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund war, wir lieben, weil Gott uns geliebt hat. Er hat eine vollkommene, ewige Sühnung für uns erwirkt. Er hat sich völlig für uns dahingegeben. Sind auch wir bereit, uns für andere hinzugeben? Unsere Vorrechte, vielleicht unsere Bequemlichkeiten, vielleicht Annehmlichkeiten aufzugeben für andere, unsere Zeit einzusetzen, alles, was wir besitzen, lieben wir auch bedingungslos, wie Christus das tat. Ich fand das so sehr ausdrucksvoll in dem Zitat von D.A. Carson, wie er sagte, wir lieben nicht andere, weil sie einfach attraktiv sind oder sympathisch. Nicht, weil uns jemand sympathisch ist, sondern weil wir wissen, dass dieser Bruder oder diese Schwester trotz ihren Fehlern und ja, Macken ein geliebtes Kind Gottes ist. Stellt euch das mal vor. Wie oft haben wir uns aufgeregt über jemanden? Das kommt vor, weißt du das? Aus eigener Erfahrung. Und dann muss ich mir sagen, okay, Gott hat vor Grundlegung der Welt diesen Bruder dazu bestimmt, dass er in Ewigkeit leben soll. Und Gott hat ihn so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingegeben hat für ihn. Wer bin ich, dass ich mich jetzt über ihn aufrege? Und das soll unsere Motive, unsere Motivation sein. Lieben wir, auch wenn es nichts Liebenswertes gibt in dem Moment, wo wir jemanden vor uns haben. Denn genau das hat Gott getan. Der dritte Grund war, wir lieben, weil Gott in uns bleibt. Die Liebe, von der ich spreche, ist nicht in erster Linie ein Gefühl oder eben eine Sympathie, die ich vielleicht für jemanden empfinde. Das bringen wir nicht hin, nicht immer. Es kommt hinterher, die Gefühle kommen hinterher, aber es ist in erster Linie mal eine willentliche Entscheidung in der Kraft des Heiligen Geistes, das Gute und das Wohl des anderen zu suchen, gut über ihn zu denken. Wir können lieben, das ist die Botschaft. Gott bleibt in uns, er wohnt in uns, er gibt uns die Kraft. Wir können uns dazu entscheiden zu lieben. Wenn jemand sagt, ich kann diesen Bruder einfach nicht lieben, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Das ist nicht wahr. Da stimmt was nicht. Wir können es tun. Es liegt daran, dass wir vielleicht nicht glauben, dass wir es tun können, dass wir das Wort nicht genug kennen. Wir können es tun, durch die Kraft des Geistes, weil Jesus uns so sehr geliebt hat und weil der Vater in seinem Wesen Liebe ist. Ein Kommentator fasst diesen Abschnitt von Vers 7 bis 12 auch so zusammen. Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Sie wurde von seinem Sohn geoffenbart und beweist sich in seinen Gläubigen. Ein anderer Kommentator ergänzt dazu, die Liebe Gottes, dargestellt in seinem Volk, ist die stärkste Apologetik, die Gott in dieser Welt hat. Die stärkste Verteidigung des Glaubens, stärkste Beweis. Man wird an uns erkennen, dass wir jünger sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Lasst uns einfach durch diesen Text einmal mehr ermutigt sein. Und ich weiß, man könnte noch viel mehr Beispiele anführen hier. Und das soll einfach nur so ein bisschen zeigen, wie wir das anwenden können. Lasst uns darüber nachdenken, wer Gott ist, seine Liebe, die Tiefe seines Wesens studieren. Wir können das anhand des Wortes tun. Auch das Sühneopfer Jesu. Und zwar nicht nur dieses oberflächliche Christus ist für dich gestorben, sondern es ist viel mehr, da ist viel mehr drin. Dieses Thema ist viel tiefer und auch, das ist wunderbar, diese wunderbare Wahrheit, dass dieser wunderbare Gott, dieser unsichtbare Gott geoffenbart wurde, sich geoffenbart hat und jetzt in uns wohnt und uns antreibt, diese Dinge zu tun. Dass wir dadurch den Frieden, die Einheit und die gegenseitige Wertschätzung pflegen in der Gemeinde, dass wir einander lieben, dass wir dadurch ein Zeugnis sind, eine gute Apologetik, eine gute Verteidigung des Glaubens durch unser Leben, das wir führen. Und damit auch wir als Gemeinde dafür bekannt werden, dass wir Liebe untereinander haben. Das wünsche ich mir von Herzen. Amen. Lasst uns noch zusammen beten.
Wir vertrauen darauf, dass Gott Sie durch diese Worte zurüstet und erbaut. Weitere Informationen zu dem Dienst der Bibelgemeinde Berlin finden Sie auf unserer Webseite unter www.bibelgemeindeberlin.de. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.